Hallo und herzlich willkommen zum ChrisComCast, dem Podcast christlicher Kommunikationsprofis von ChrisCommunity. Wir kommen mit Expertinnen und Experten aus der Kommunikations- und Medienbranche ins Gespräch und holen für dich das Beste an Wissen und Tipps für deinen Arbeitsalltag heraus. Wer redet, führt und bittet andere um die hohe Gunst ihrer Aufmerksamkeit. Wenn das dein Thema ist, in dem du besser werden möchtest, empfehlen wir dir wärmstens ein Seminar der Christlichen Medienakademie mit Hanno Herzler. Hier werden die wichtigsten rhetorischen Mittel besprochen, mit denen du beim Zuhörer gut ankommst und sein Herz aufschließt. Übungstexte und Aufnahmen mit der Videokamera helfen, deine Selbstwahrnehmung durch Impulse von außen zu bereichern. Du bekommst individuelle Tipps und wirst erleben, dass du damit künftig überzeugender auftrittst. Melde dich jetzt an für das Seminar mit Hanno Herzler am 25. und 26. Februar 2022. Mehr Infos dazu gibt es auf www.christliche-medienakademie.de.
Liebe Hörer, ich begrüße euch ganz herzlich beim ChrisComCast und ebenfalls hier begrüße ich Christian Sterzig. Er ist Leiter der Stabsstelle Digitalisierung der Evangelischen Kirche in Deutschland und war als Referent bereits bei der letzten Jahrestagung von ChrisCommunity zu Gast. Christian, willkommen.
Hallo Simon, schön, dass ich hier sein kann.
Das finde ich auch. Christian, du verbindest Welten, kann man sagen. Du hast dein geistliches Zuhause gehabt in einer Freikirche in Deutschland, in der Church of Scotland und jetzt arbeitest du bei der EKD. Du warst Banker, leitest jetzt eine Stabsstelle der Evangelischen Kirche und du bringst auch zwei Lebensbereiche zusammen, die nicht jeder auf Anhieb miteinander assoziieren würde, nämlich Kirche und Digitalisierung. Christian, was machst du da bei der EKD?
eine Aufgabe, die sehr gut zu mir passt, deswegen mache ich sie auch wahnsinnig gerne. Mit Digitalisierung habe ich schon als Kind zu tun gehabt, habe mit 10 meinen ersten Computer gehabt und sehr früh angefangen zu sehen, wie Technik Leben verändern kann. Ich habe auf einem kleinen Dorf gelebt, bin da groß geworden und hatte ein großes Interesse für Philosophie und Glauben und habe da über damals Bulletin-Board-Systeme und später IRC und andere Formate gemerkt, dass man auf der ganzen Welt mit Menschen in Kontakt kommen kann und Dinge lernen kann. Und das ist was sich bei mir so ein bisschen durchzieht, dieses Nutzen von digitalen Werkzeugen, um Dinge zu verändern und zu verbessern. Das habe ich eine Zeit gemacht im Consulting, international, in großen Organisationen mit Data Warehäusern und anderen Themen. Dann in der Bank mit einem großen Digitalportfolio und jetzt bei Kirche mit der Frage einfach, wie können wir diese großartigen Werkzeuge, die Digitalisierung uns bringt, benutzen. Weil wir in der Geschichte zurückgucken, vor 500 Jahren hat der Buchdruck Religion und Glaube verändert, hat verändert, wie auch Gesellschaft funktioniert, wie Kirche ist. Und ich glaube, mit der Digitalisierung wird uns jetzt wieder was ins Haus stehen, was so ähnlich ist wie damals beim Buchdruck, was große Veränderungen bringt, weil die neuen Möglichkeiten einfach uns in Zugzwang setzen, sie zu nutzen, sie begründet nicht zu nutzen und damit was zu gestalten. Und das ist jetzt eine sehr spannende Zeit und wo ich richtig dankbar bin, mit diesen Werkzeugen arbeiten zu können.
Das kann ich mir nachvollziehen. Bevor wir da tiefer eintauchen, würde mich interessieren, wie kommt es, dass du gerade vom Banker zum Kirchen-ITler geworden bist?
Kirche war für mich lange ehrenamtlich ein Thema. Also ich habe schon als Teenager hier oder da mal im christlichen Werk geholfen, wenn die Technik Probleme hatten. Habe in der Church of Scotland im Technikteam mitgeholfen und da hatten wir vor 20 Jahren schon keine Gesangbücher mehr im Gottesdienst. Und wir hatten einen der größten Kirchtürme in Edinburgh, ein wunderschönes altes Gebäude. Aber Gesangbücher waren irgendwo in der Kiste, im Schrank, aber die brauchten wir nicht, weil wir ein Beamer-Team hatten. Das war, wie gesagt, 2001. Und das ist einfach was ich bei uns hierzulande noch mehr wünsche, dass wir da, wo Technik sinnvoll nutzbar ist, die nutzen. Und ja, für mich kam es so, ich hatte Veränderungswunsch, hatte da lange eine gute Zeit in der Bank gehabt, aber dann kamen Themen, wo ich sagte, ich guck mal links und rechts und habe mich dann für das entschieden, wo die größte Liebe zu war. Aber das war damals so, weil einfach so eine große Überzeugung für mich da war, das, was ich gut kann, passt sehr gut zu der Stelle und das, was mir Freude macht. Und bislang hat es ganz gut geklappt.
Wow, das hört sich super an. Ja, 20 Jahre sind vergangen, seit du dich über ein Beamer-Team in Schottland gefreut hast. Wenn wir mal ein bisschen reinschauen, das, was du so an Arbeit machst, du hast berichtet davon, dass ein Vorzeigeprojekt deiner Arbeit bei der EKD der digitale Kirchturm ist. Was hat es damit auf sich?
Das ist was ganz Einfaches, aber auch was ganz Wichtiges. Ich freue mich richtig an dem Projekt. Ich habe heute Morgen extra nochmal an die Zahlen geguckt, um dir jetzt hier und euch allen mal aktuelle Zahlen sagen zu können. Die Geschichte dahinter ist, wir haben vor etwa 2 Jahren angefangen zu analysieren, wie gut sind eigentlich Kirchengemeinden und Kirchen auffindbar, wenn man im Internet danach sucht. Und haben festgestellt, viel schlechter, als das gut wäre. Wir haben gesagt, früher haben unsere Vorfahren teilweise im kalten Regen schwere Steine in Kirchturm hochgeschleppt, damit Leute von weit her sehen könnten, da ist eine Kirche. Und heute machen wir das nicht. Also wir können heute von zu Hause im warmen Zimmer mit einer Tasse Kakao mit ein paar Mausklicks so einen digitalen Kirchturm bauen. Aber es haben ganz wenig Menschen getan. Von 1000 Kirchengemeinden, die wir angeguckt haben, hatten 27 Stück die Daten vollständig und richtig bei Google drin. Über 900 nicht. 190 waren überhaupt nicht auffindbar. Und das war was, das hat mich echt gestört und geärgert, weil wenn Leute Kirchengemeinden suchen, sollen die die leicht finden. Und das war ein Thema, da haben wir das Projekt Digitale Kirchtürme für aufgesetzt, haben lange verhandelt weltweit und haben einen der größten Profis bekommen, den man für das Thema kriegen kann. Nach langem Ringen haben die uns auch einen guten Preis gemacht. Und dann haben wir mit denen quasi gestartet und haben jetzt geschafft, dass wir über 360.000 Einträge im Internet zu Kirchengemeinden, also nicht so viel Stück, sondern wir haben jetzt über 14.000 Gemeinden drin. Und Gebäude von Gemeinden. Und diese 14.000 Orte haben automatisch bekommen Einträge in Navigationssystemen bei Google, bei Amazon Alexa, beim örtlichen, beim gelbe Seiten, bei meinestadt.de, beim Öffnungszeitenbuch und an ganz vielen anderen Orten. Das heißt, wenn heute jemand eine Suchmaschine nimmt und nach einer evangelischen Kirchengemeinde in der Stadt sucht, hat er jetzt bei 14.000 Fällen viel mehr Punkte, wo er die finden kann. Das sehen die Suchmaschinen auch und finden die ein bisschen relevanter. Und gleichzeitig sind die Daten aktuell und wir haben einfach damit gesehen, dass die Anzahl, wie oft Leute auch auf Kirchengemeinden im Internet draufklicken, sich erfreulich verändert hat. Ich habe es mal rausgeguckt, zum Beispiel Google suchen. Da haben wir, als wir das Projekt gestartet haben, geguckt, konnten ein bisschen zurückgehen. Wir hatten im Dezember 2018, in dem einen Monat haben wir 200.000 Suchen etwa gehabt nach Kirchengemeinden, die bei Google waren. Nachdem wir da angefangen haben, mit der ersten Landeskirche die Daten zu pflegen und zu verbessern, waren wir ein Jahr später bei 800.000 Suchen. Also 801.338. Aber also mehr als viermal so viel als ein Jahr vorher. Und wir lagen in diesem September trotz Corona bei 1,5 Millionen.
Wow.
Das heißt, wenn ich gucke, innerhalb von 2 Jahren von 200.000 Mal klickt im Dezember jemand auf eine evangelische Kirchengemeinde oder kriegt sie in der Google-Suche angezeigt. Und 2 Jahre später bin ich bei 1,5 Millionen. 7-mal so viel, das ist doch schön und das freut mich.
Das ist eine grandiose Wachstumszahl, insbesondere weil da Menschen dranhängen, die potenziell dadurch neu geistliches Zuhause finden an der Kirche. Was mich beeindruckt im Gespräch mit dir, ist nicht das erste Mal, dass wir im Gespräch sind zusammen, ist, dass du auf der einen Seite bei Projekten wie diesem ganz stark in die Tiefe eintauchen kannst und wirklich mit hoher Fachkompetenz gucken kannst, wie können wir das Maximalste aus diesem Thema, also Suchmaschinenoptimierung für Kirchen, rausholen. Auf der anderen Seite bist du aber ein Universalist, der den ganz großen Überblick gerne behält. Wer in letzter Zeit ein bisschen im Internet unterwegs war, gerade im letzten Jahr, wo vieles nochmal sehr viel digitaler abgelaufen ist, der hat dich bei Diskussionsrunden zu KI-Ethik, digitaler Evangelisation oder Suchmaschinenoptimierung für Kirchen gefunden. Was hilft dir in diesem gigantisch großen Themenbereich Digitalisierung einen Überblick über die kurz- und langfristigen Trends zu behalten?
Naja, also es ist teilweise schon eine Wildwasserfahrt, was da an Informationen kommt. Oder wie ein Buchautor sagte mal, das ist wie aus dem Feuerwehrschlauch trinken. Also wir sind ja nicht für gebaut, diese schieren Mengen an Informationen, die da kommen, zu verarbeiten. Und da müssen wir gucken, wie wir mit umgehen. Mir hat geholfen von der Erfahrung her. In einem meiner letzten Jobs durfte ich für einen Konzern 500 Millionen Euro mit lenken für Digitalisierung. Und das ist was, da hat man ganz viele Projekte, hunderte von Menschen, die da aktiv sind. Und da muss ich auf eine grobe Übersichtsebene kommen, um zu verorten, wie das heißt, um da für die oberste Führungsebene dieses Portfolios der zentrale Kümmerer zu sein, brauchte ich viel Überblick und auch eine Fähigkeit, querzulesen. Und das hilft mir auch heute, weil einfach bundesweit evangelische Kirche sind 20 Millionen Mitglieder, sind 14.000 Gemeinden, da passiert unwahrscheinlich viel. Und das ist mehr, als irgendein Mensch alleine verarbeiten kann. Mhm. Und da einfach zu gucken, wie kann ich trotzdem den Bergen von Informationen halbwegs gerecht werden, das ist, glaube ich, da echt eine Kunst, wo mir die Übung aus den vergangenen Aufgaben auch im Consulting heute noch hilft. Mhm. Und das andere ist einfach, ja, an verschiedensten Orten reinzuschauen. Also gerade zum Beispiel international. Ich habe mich sehr gefreut, als jetzt aus anderen europäischen Ländern leitende Geistliche hier und da mal kamen und fragten, ob ich denen mal einen Impuls geben kann bei einem Workshop. Und da ins Gespräch zu kommen, aber auch von anderen zu lernen, wo seid ihr dran, was sind euch die wichtigen Themen bei Digitalisierung? Gerade in Amerika, in Australien und andernorts passieren teilweise sehr spannende Sachen. Mhm. Und im Internet sind die alle zugänglich und wir können schauen, was da passiert. Und das ist einfach was, glaube ich, wo man breit schauen kann, wo man viel lernen kann und ja, bestmöglich in dieser Wildwasserfahrt der Digitalisierung schauen kann, welche Themen nehmen wir auf, wo lernen wir dazu, was können wir für uns aufgreifen und was lassen wir vorbeischwimmen.
Was sind da so Lieblingsquellen für dich oder ich sag mal Quellen, wo du sagst, da profitierst du für den Blick auf Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit?
Ich nehme mal drei kurze Beispiele raus. Also einmal Social Networks, sowas wie Twitter und LinkedIn. Die finde ich persönlich hilfreich. Das andere sind große, erfolgreiche kirchliche Angebote im Ausland. Also Themen zum Beispiel jetzt in London, Holy Trinity Brompton, also HTB, Nikki Gumbel, was da alles drum gewachsen ist. Das ist digital teilweise sehr fortgeschritten und spannend. Aber auch zum Beispiel in New York gibt es einige große Kirchen, die wirklich faszinierende Sachen machen. Und also da einfach zu schauen, was passiert da. Und als letztes noch Podcasts. Also wo ich sage, ich habe mehrere, wo ich gerne reinhöre. Zuletzt habe ich den von Nikki Gumbel, den ganz neuen, mal angehört. Mhm. Aber auch den von Carrie Newhoff und teilweise auch im säkularen Bereich, wo einfach teilweise sehr spannende Menschen Erfahrungen teilen und wo oft was Lehrreiches dabei ist. Und das heißt, wenn ich Hemden bügel, habe ich einen Podcast an.
Ja, das ist eine gute Sache. Sprechen wir mal von Trends. Digitalisierung wurde nicht nur vom renommierten Zukunftsinstitut, sondern auch von manch anderem als einer der Megatrends unserer Zeit markiert. Vor 2020 hat da vielleicht noch mancher drüber geschmunzelt. Das letzte Jahr hat uns da gezeigt, wie tief das auch in unseren Alltag eindringt. Was bedeutet denn so ein Megatrend Digitalisierung und wie wird sich das auch in Zukunft noch über das hinaus, was wir jetzt schon erleben, auf Öffentlichkeitsarbeit christlicher Werke auswirken?
Ich glaube, dass wir einerseits gerade da durch Corona eine extreme Beschleunigung von Transformationen hatten und jetzt sehr viel, sehr schnell digitalisiert haben. Was vorher jahrelang nicht ging, war plötzlich in wenigen Wochen möglich. Hat mich auch gefreut. Wir hatten, ich hatte bei uns vor etwa 2 Jahren ein Videokonferenzsystem angefangen einzuführen. Und das hatten wir so scheibchenweise da. Jetzt, als Corona kam, war das Gold richtig, dass wir endlich eins hatten, was datenschutzkonform ist. Und wir haben innerhalb von einem halben Jahr verhundertfacht die Anzahl der Videokonferenzen, die wir im Monat haben. Also das ging durch die Decke. Und das war einfach was, wo sehr schnell Dinge möglich waren, die vorher nicht möglich waren. Ich glaube, das werden wir weitersehen. Wir werden aber auch sehen, dass manchmal Menschen übersättigt sind. Also wenn man mal von morgens um 8 bis abends um 11 einen Großteil der Zeit in Videokonferenzen brachte, dann braucht man auch erstmal keine mehr, weil dann sind die Augen viereckig, der Kopf schmerzt ein bisschen. Und also man muss dann auch wieder lernen, wie gehe ich damit um und wie machen wir so, dass die Dinger Spaß machen und nicht wehtun. Und daher glaube ich, werden wir beides sehen. Einerseits, dass der Trend fortschreitet, dass Kirche digitale Werkzeuge nutzt, aber auch, dass vereinzelt Übersättigungen auftreten und der sogenannte Techlash, also Backlash auf Technologie und wir sagen, nein, jetzt will ich mal irgendwie Kirche unplugged, ganz ohne Strom, so wie ganz früher. Und da gibt es ja auch schöne Angebote. Also ich glaube, die zwei Entwicklungen wird man sehen. Ich glaube, in Wirtschaft und Gesellschaft sehen wir das, was heute zum Beispiel im Fernsehen laufen Zuschauer weg und auf YouTube sind sie und schauen das Programm, was für sie persönlich ist oder bei TikTok oder anderen Diensten, wo wir einfach gucken müssen, wie verändert sich dadurch Gesellschaft als Ganzes, wie verändert sich Arbeit und Wirtschaftswelt. Also neu schrieb ein Wirtschaftsjournalist, naja, also wenn ihr Chef festgestellt hat, dass sie 6 Monate von zu Hause arbeiten können, braucht es vielleicht nicht mehr so lange, bis der feststellt, dass dann in einem anderen Land jemand auch einen Teil von ihrem Job für einen Bruchteil des Geldes machen kann. Also wo wir gucken müssen, wie werden sich da Themen in Folge in Gesellschaft, aber auch in Kirche verändern.
Was sind für dich, wenn du gerade so in die Landschaft christlicher Werke und Kirchen guckst im vergangenen Jahr, was sind Projekte, die dich persönlich beeindruckt haben, wo du sagst, wow, da kann man was von lernen?
Also an allererster Stelle als großer Freund von guter Gemeindearbeit vor Ort. Also da war ganz viel, was mir Mut gemacht hat und was mich froh gemacht hat. Wir haben das letzte Woche, da hat eine junge Professorin oder angehende Professorin für Statistik, die unsere digitalen Projekte in der Kirche sehr mag, eine Auswertung gemacht und mal analysiert, wie viele Gottesdienste auf YouTube wurden denn jetzt im Dezember mehr geguckt als im November. Und das war einfach schön. Da haben wir zum Beispiel gesehen, im Bereich der Nordkirche, allein nur in Norddeutschland, haben wir quasi 22 Gottesdienste auf YouTube im Dezember gehabt mit über 1000 Zuschauern. Und das war einfach schön, dass da in so einem großen Maß das war. Und wenn wir das vergleichen, zum Beispiel mit dem Juli, da waren es nur 7. Also das heißt, man hat da auch in vielfältigsten Arten und Weisen auf Gemeindeebene agiert, seit März über 1000 Sachen auf YouTube eingestellt, nur im Bereich der Nordkirche. Und da haben ganz viele Menschen kreativ was Neues ausprobiert. Manches davon ist technisch einfach, manches ist sehr fortgeschritten. Und da sind teilweise Sachen, wenn ich mal ein konkretes Beispiel rausgreife, der Lifeline-Gottesdienst aus dem Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg, wo etwa 20 ehrenamtliche Menschen mit ein paar Hauptamtlichen zusammen ein schönes Online-Format gemacht haben, was mittlerweile auch bei Bibel.tv, glaube ich, zu sehen ist und was von ganz wenigen Zuschauenden Anfang des Jahres mittlerweile bei teilweise 2.000, 3.000 Zuschauenden ist. Das heißt, man hat schnell reagiert, man hat mit viel ehrenamtlichem Engagement zusammen was Neues gemacht und es ist relativ schnell erfolgreich geworden. Und das freut mich. Auch so Themen wie, wenn ich gucke, die Arbeit von Jonas Göbel in seiner Hamburger Kirche, der online unwahrscheinlich viel macht, jetzt wieder einen eBay-Gottesdienst gemacht hat und sein Predigtthema da versteigert, für einen guten Zweck die Kollekte dann nimmt. Also, oder ein Gunnar Engel, der in einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein sitzt und ich glaube, da vor Ort sind 60 Leute im Gottesdienst, wenn es viel ist, weil da 600 Einwohner sind etwa, wenn ich es richtig erinnere. Online haben dem plötzlich teilweise 5000 zugehört oder noch mehr. Also das heißt, da ist einfach eine schöne Entwicklung und auch in Berlin eine Theresa liebt auf Instagram, also eine Pfarrerin aus Berlin, die quasi eine gute Instagram-Arbeit schon lange macht, da im fünfstelligen Followerinnenbereich ist. Also die haben einfach tolle Reichweiten erreicht. Und das sehen wir in Deutschland, aber auch in angrenzenden Ländern wie Österreich zum Beispiel, wo Julie and the Church, eine Wiener Pfarrerin, auch eine sehr schöne Arbeit macht. Und auch in Dänemark und anderen Ländern, also wo einfach, ich merke, es ist ein großer Aufbruch da. Viele Menschen haben was Neues probiert, teilweise aber auch so viel draufgeladen, dass sie überlastet sind und jetzt Angebote wieder runtergehen, weil einfach die Kraft nicht ist, als dann vor dem zweiten Lockdown quasi wieder die volle Gemeindearbeit mit Präsenzveranstaltungen war und zusätzlich das Digitale. Da war da nicht für beides Kraft da und dann hat man wieder justiert, was noch geht.
Wenn ich eins gelernt habe im letzten Jahr, ist, dass Digitalisierung besonders von Veranstaltungen nicht bedeutet, das, was man vorher offline gemacht hat, einfach abzufilmen und zu meinen, das wäre dann eine adäquate Entsprechung, sondern so das Stichwort der Hybridität, also der Fähigkeit, Veranstaltungen zu schaffen, in denen ich nicht nur Zuschauer, sondern auch als digitaler Teilnehmer, wirklich aktiver Teilnehmer bin, dass das wichtig ist. Wie, sag ich mal, wenn wir sagen, es kommt zu einer Übersättigung, auch dazu, dass Leute ein höheres Qualitätsbewusstsein haben, manches Mal auch einfach wieder Bedürfnis nach realer Begegnung haben, wie kann es gelingen, da digitale Angebote noch besser anzureichern, sodass echte Begegnung passiert?
Naja, also ich glaube, da haben wir verschiedene Ebenen von Angeboten. Also zurzeit ist ja die Sondersituation, dass durch die Corona-Schutzmaßnahmen vieles gar nicht möglich ist, was vor einem Jahr noch selbstverständlich war.
Ja.
Und das hat aber auch teilweise die Sichten verändert. Also um nochmal Nicky Gamble zu zitieren, der sagte mal im Interview, er war felsenfester Gegner von allen digitalen Formaten und er sagte, sein Alpha-Kurs, der muss persönlich in Präsenz passieren, sonst klappt der nicht. Und jetzt im Lockdown haben sie es digital gemacht und er war hochzufrieden, hat gesagt, es haben noch mehr Leute mitgemacht, das war gut. Er wurde dann digital vom Saulus zum Paulus, indem er vorher völliger Gegner dieser Medien war, jetzt erkannt hat, ich kann da besser Leute drüber erreichen, die vielleicht zu Hause vom Wohnzimmer aus viel offener für ein Gespräch über den christlichen Glauben sind. Und da dann mal den Link klicken und mitmachen. Und da hat er sich überzeugen lassen. Und jetzt sind die sehr stark digital unterwegs und haben die Chance genutzt. Also da war es eine Transformation des bestehenden Angebots in ein digitales Format rein. Mhm. Wir sind aber bei anderen Ebenen noch viel einfacher. Also wenn ich die digitalen Kirchtürme noch mal anschaue, also wir haben jetzt 14.000 Orte damit versorgt, aber das sind noch 10.000, die noch drauf warten, versorgt zu werden. Das heißt, da haben wir noch einiges vor der Brust, wo es einfach nur darum geht, wenn jemand da ein Konzert hören möchte, wenn da jemand sich abends einen Vortrag anhören möchte oder sonntags zum Gottesdienst möchte, dann soll er es leicht haben, wenn er seinen Telefon oder seinen Assistenten fragt, dahin zu finden. Und das ist noch so ein ganz basales Stück, aber wenn es Leute nicht finden, kommen sie nicht. Und das ist was, wo noch ganz viel auf der einfachen Ebene macht die Gebäude, macht die Veranstaltungen gut und einfach auffindbar. Egal ob mit Alexa, mit Siri oder mit Google suchen oder auch mit ganz anderen Wegen, bis hin zum Navigationssystem, da macht auffindbar, was da ist. Das ist, also ist erstmal nicht fancy, aber ganz einfach, aber da ist noch viel zu tun. Und da haben wir einen großen Hebel erreicht drüber, dass wir einfach sehen, die Anzahl der Anrufe geht deutlich hoch in Gemeindebüros, die Anzahl von Navigationen, die Anzahl von Klicks, also all das geht hoch. Und das ist was Basales, aber A und O, also in viel zu vielen kirchlichen Projekten ist SEO, Suchmaschinenoptimierung, noch viel zu wenig bedacht.
Drei Top-Themen der Digitalisierung für dich persönlich in diesem Jahr, also so drei große Themenblöcke, die du auf der Agenda hast?
Das eine ist digitales Lernen. Also das heißt, die digitalen Möglichkeiten nutzen, um die Säge scharf zu halten. Also ich glaube, wir leben heute in einer Zeit, wo es nicht mehr ist, dass man irgendwann eine Berufsausbildung abgeschlossen hat und dann mit Lernen fertig ist, sondern es ist ständig so, das Wissen altert. Und wenn wir relevant bleiben wollen, können wir nicht aufhören, dazu zu lernen und kommen aus dem Müll eigentlich nicht raus. Und daher gilt es, die aktuellen und schönen Sachen zu identifizieren. Da sind beruflich spannende Sachen bei. Aber ich habe jetzt auch zum Beispiel, hatte ein bisschen frei über Weihnachten und habe da privat mal eins genutzt. Domestica.org hieß, das ist für mich neu gewesen. Und da war ein spanischer Designer, Pepe Jimeno, der erzählt, wie er wunderschöne Designprojekte aus Müll macht. Und das war einfach nochmal eine Bereicherung. Es ist online ein wichtiger Skill zu wissen, wann, also wie sind Dinge optisch ansprechend. Das, was nicht gut und wertig ausschaut, verfängt nicht, da klicken die Leute nicht. Und daher, glaube ich, ist es heute wichtiger denn je, wenn wir Präsentationen machen, in Vorträgen, aber auch wenn wir Webseiten, Shareables oder andere Artefakte gestalten, dass die optisch gut sind. Und da können wir von Designern was lernen. Es gibt auch Kochkurse und andere Themen, aber auch beruflich Dinge hin zu Cybersicherheit, zu Enterprise Architecture Management, also auch fachliche Dinge, die uns im Beruf helfen. Und da einfach zu gucken, was sind die relevanten Trainings, weil es gibt auch tausende von Online-Learnings, die nicht gut funktionieren. Die einfach nur eine Kamera auf was Altes draufhalten und das nicht gut transformieren in die Möglichkeiten, die heute da sind. Also E-Learning ist mein erster Punkt, der mir wichtig ist. Der zweite Punkt geht um das Thema, ich nenne es mal Governance-Strukturen. Also die Frage, wie arbeiten und wirken wir in den großen Organisationen, in denen wir von mir aus ehrenamtlich in der Kirchengemeinde drin sind, aber auch in denen wir hauptberuflich in kirchlichen Organisationen aktiv sind. Mit den Entscheidungsstrukturen, die teilweise vor 150 Jahren gebaut wurden, mit den Gremien. Und wo wir einfach gucken müssen, wie funktioniert das heute? Wie können wir die Dinge noch besser organisieren? Wie können wir zeitgemäßer und besser arbeiten mit den Werkzeugen, die wir heute haben? Also da so das Thema, also Organisationen, wie verändert sich das? Und wie können wir quasi digitale Werkzeuge nutzen, um Organisationen noch schöner, schneller und leistungsfähiger zu machen? Und
das auch unsere Wirksamkeit. Das wäre dann das viel strapazierte Wort Agilität, das damit ins Boot schlüpft.
Ja, das ist das eine dazu. Aber das ist oft auch nur teilweise verstanden. Also das ist, also in Konzernen heißt es oft, wenn Manager agil sagen, meinen die, jetzt kostet es die Hälfte und geht in der halben Zeit und sonst ändert sich nichts. Aber leider ist es nicht so. Sondern Agilität setzt gewisse Dinge voraus und sie setzt voraus, dass Menschen aus Eigenantrieb Dinge tun. Also nicht mehr feingesteuert werden und der Chef sagt dahin, sondern man vereinbart sich auf ein gewisses Ziel und lässt dann ein Team für eine definierte Zeit von 2 oder 4 Wochen wirklich in Ruhe auf dieses Ziel hinarbeiten. Und hinterher fragt man die erwachsenen Menschen, habt ihr denn erreicht, was ihr mir versprochen habt oder was ihr euch vorgenommen habt oder nicht? Und wenn nein, warum nicht? Was können wir verändern? Also da verändert sich dann auch viel in der Zusammenarbeit. Und es setzt auch technologisch, das ist mein dritter Punkt, Dinge voraus, weil Agilität fordert zum Beispiel, dass ich technisch leistungsfähig bin. Genauso, wenn ich ein schönes neues Gebäude baue, so wie dein neuer Arbeitsplatz. Also als das gebaut wurde, wurde erstmal ein großes Loch in den Boden gegraben und Beton reingekippt, damit ein Fundament da ist, wo ich ein Gebäude draufsetzen kann. So, und bei Digitalisierung und Agilität vergessen wir oft, dass auch da Fundamente nötig sind und die oft genau das Gleiche sind. Ich grabe ein großes Loch und gieße ein Vermögen an Geld in Beton rein, einfach nur damit, was da ist, auf das ich ordentlich aufbauen kann. Mhm. Und dieses Fundamente legen, das, glaube ich, haben wir oft ein bisschen nicht bedacht und haben dann hinterher teurere und auch langsamere und schwierigere Prozesse, als wenn wir Plattformen schaffen, mit denen wir gut und effizient arbeiten können.
Kannst du ein Beispiel für so einen Rückschlag durch ein schlechtes Fundament liefern?
Also wir hatten ja, ich glaube, wir hatten neulich mal online gesprochen, wo es darum ging, dass eine große Videoveranstaltung versucht wurde, die dann gescheitert ist. Und das haben wir häufig, da könnte ich mehrere Beispiele nennen für Videoveranstaltungen, die scheitern, weil dann irgendwie ein Technikteil zu klein dimensioniert war oder jemand zu wenig Lizenzen gekauft hat und mittendrin die Veranstaltung nicht geht. Also da sind Themen, wo relativ kleine Fehler relativ teuer in der Außenwirkung werden können. Mhm. Weil ich meine auch mehr das Grundlegende, sondern wenn wir jetzt nach vorne gucken, wir haben ab nächstem Jahr einen digitalen Effizienzfonds aufgelegt, oder nee, dieses Jahr jetzt schon, wo wir quasi Projekte fördern, die größer und teurer sind, aber bundesweit evangelischer Kirche Effizienzgewinne gestatten soll. Und eins der Themen wird sein, ein sogenanntes zentrales Identitätsmanagement. Dass wir sagen, wenn heute von mir aus jemand in Hamburg eine tolle Webseite baut mit einer Datenbank und einer Funktion drin, dann kann er selbst die Menschen, die er kennt, berechtigen und sagen, ja, die dürfen ja alle mitmachen. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand aus München sagt, da möchte ich auch gerne mitmachen, der kennt den gar nicht. Und da haben wir, glaube ich, in vielen Themen, sei das in der Gremienarbeit oder in anderen, immer wieder das Thema, wie schaffen wir das? Mhm. Dass wir, wenn wir Online-Lösungen haben, die wir uns teilen wollen mit vielen, dass wir das gut hinkriegen. Mhm. Und da wollen wir im kirchlichen Bereich schauen, ob wir sowas bauen können wie anmelden mit Google, anmelden mit Facebook. Also so nach dem Motto, ich habe irgendwo ein Passwort. Und ich muss jetzt nicht ganz viele Felder ausfüllen, sondern ich sage einfach, da bin ich bekannt und authentifiziere mich dagegen. Mhm. Und dass wir dafür versuchen, gemeinsam mit IT-Leitern aus verschiedenen Gliedkirchen so ein System zu bauen, mit dem Ziel, dass wir hinterher bundesweit gemeinsamere IT-Lösungen kaufen können, wo sich einfach viele Leute die Kosten teilen. Das hat jetzt zu Weihnachten gut geklappt mit dem Anmeldungsmanagement. Da haben wir mit Church Events gemeinsame Kooperation gehabt. Da haben 7 Landeskirchen mitgemacht und haben sich gemeinsam quasi die Kosten für den Datenschutzanwalt geteilt, der einmal das System angeguckt hat, und dann hat jeder ein Siebtel der Rechnung gezahlt. Und nicht 7 Leute mussten es jeder für sich tun, weil die Koordination so schwierig war. Mhm. Und dass wir so Themen haben, dass wir mehr gemeinsam tun können, da ist eins der Fundamente, die für nötig sind, so ein gemeinsames Identitätsmanagement. Und das ist aber technisch sehr anspruchsvoll, langwierig, so ein typisches Beispiel für Fundamentgießen. Also erstmal gräbt man ein Loch und gießt viel an Ressourcen rein. Aber wenn es dann irgendwann mal fertig ist, kann man da großartige Dinge draufbauen, die Geld sparen, die Agilität steigern, die Gemeinsamkeit steigern und viele Vorteile bringen können. Aber da muss erstmal die Bodenplatte her.
Ja, wenn ich das so ein bisschen auf meinen Arbeitskontext in einem international tätigen Missionswerk übertrage, bedeutet es für uns, dass wir uns wünschen, gemeinsame Plattformen zu schaffen, wo Leute halt jenseits ihrer Funktion, also cross-functional und auch jenseits lokaler Zuständigkeiten kompetenzbezogen zusammenarbeiten können. Sei es, dass Leute, die zum Thema Jüngerschaft arbeiten, die auf 3 unterschiedlichen Kontinenten, unterschiedlichen Kontexten arbeiten, trotzdem gemeinsam Dinge arbeiten, die für die gesamte Community zur Verfügung stehen. Da kann ich das gut nachvollziehen, dass gute Fundamente sehr, sehr hilfreich sind. Ja. Zu jedem Trend gehört laut dem Leiter des Zukunftsinstituts Matthias Hawks auch ein Gegentrend. Im Deutschlandfunk 2019 wurde es mal so formuliert: Der quasi religiöse Hype um die Durchdigitalisierung unseres Lebens weicht zunehmender Skepsis, Widerstand gegen die Macht der Algorithmen. Ich würde vielleicht auch ergänzen, bei dem, was wir in vergangenen Jahren erlebt haben, bei dem, was in Amerika gerade los ist, auch die Frage nach Fake News, wem kann ich denn vertrauen von dem, was mir da digital entgegenschwappt. Was denkst du zu der Herausforderung einer zugehenden Skepsis der Digitalisierung gegenüber?
Ja, ich glaube, also beide Teile sind da, und also sowohl Trend als Gegentrend, das sind wir bei jeder großen Bewegung. Ich glaube, die Skepsis ist da, genauso wie es früher mal eine Skepsis gegenüber Mobilfunkstrahlen oder Elektrizität oder Autos oder Eisenbahnen gab. Mhm. Aber irgendwann haben wir als Gesellschaft entschieden, dass viele von diesen Dingern für uns nützlich sind und ja, wir sie in geordneten Bahnen sinnvoll nutzen möchten. Und genauso wie die allerersten Autos, die hatten noch keine Sicherheitsgurte, die hatten keine Airbags, die hatten viel weniger Sicherheitstechnologie als aktuelle Autos. Aber da hat dann nach und nach ein Dazulernen und Adaptieren angefangen, bis das neue technische Artefakt so ausgestattet war, dass es besser passt. Und ich glaube, bei der Digitalisierung, wenn wir ähnliche Themen durchmachen, wir sehen jetzt ganz neue Technologien, wo die Nebenwirkungen dann teilweise erst in der Nutzung deutlich werden. Wir feststellen, das sind Nebenwirkungen, die wollen wir nicht haben und uns dann verständigen müssen, wie können wir uns organisieren, dass wir die schädlichen Nebenwirkungen begrenzen und beherrschen und gleichzeitig die positiven Nutzeneffekte uns erschließen.
Mhm. Womit wir dann im Bereich der Informationsethik angekommen wären, spätestens wenn es ums Thema KI geht, wo du dich in letzter Zeit auch intensiv mit beschäftigt hast. Ein großes Thema. Was würdest du dir wünschen, was christliche Werke für eine Rolle spielen in diesen Bereichen von digitaler Ethik?
Also ich habe neulich gehört, dass eine große Bank für ihr Nachhaltigkeitskonzept, ich glaube am Kirchentag, sich Ratschlag holt und sagt, bitte helft mir mal weiter, ich kann von euch was lernen, weil ihr da kompetent seid. Das hat mich total gefreut und ich würde mir wünschen, dass ist eine Erfahrung, die ich auch schon machen durfte, dass nach Vorträgen teilweise Top-Führungskräfte kommen und fragen, wie sieht Kirche denn dieses Thema mit Ethik? Und ich kann da eine Vernetzung herstellen mit Ethikexperten bei uns im Haus, die sich da ganz tief aus der ethischen Sicht mit auskennen. Und ich merke einfach, dass es auch eine sehr befruchtende Sicht ist, wenn der Mensch, der ganz tief die Ethik und die vielen Bücher kann, mit dem Mensch, der auch die vielen Daten und die Stritten ziehen kann, in einen Austausch kommt und voneinander lernt. Ich glaube, da können wir als Kirchen und als Christen im Land helfen, dass die Gesellschaft diese Fragestellung, also wie gehen wir damit um, dass plötzlich Bergen von Daten erhoben werden, dass wir das ethisch vernünftig gestalten und auch indem wir ein gutes Vorbild sind und das selber leben. Da habe ich gleich noch ein kleines Beispiel für, aber auch indem wir Orientierung und Richtung geben.
Da bin ich jetzt auf das Beispiel gespannt.
Also ich nehme es einfach nur als ein schönes Beispiel, wie meine Rolle da klappt. Also wir hatten am 28.12. hat der Chaos Computer Club seinen großen Online-Kongress gehabt und hat ein Video gezeigt, wo es um das Thema Browser-Fingerprinting ging. Browser-Fingerprinting ist eine Technik, wo gerade große Werbenetzwerke zum Beispiel Werte erheben, also über JavaScript erheben die gewisse Attribute über Endgeräte, um dann zu merken, wer ist, also welcher Computer gehört denn dem Simon zum Beispiel. Und dann schauen die, wie viel CPU-Kerne hast du, wie viel Speicherplatz hast du, was für eine Batterie hast du und lesen ganz viele verschiedene Attribute aus. Und irgendwann sind so viele, also wenn die wissen, welche Schriftarten hast du installiert, was für Grafikformate hast du drauf, also dann wird die Zahl so klein, dass hinterher relativ gut erkennbar wird, mit was für einem Endgerät bist du unterwegs. Unabhängig davon, ob du deine Cookies 5-mal am Tag löschst oder nicht, weil dieser Fingerabdruck, der bleibt. Und das ist jetzt ein intrusives Verhalten, hat der Chaos Computer Club am 28.12. gesagt, wir haben mal ein Tool gebaut, da kann man mit überprüfen, welche Webseiten wie viele Daten erheben. Und selbst wenn die Webseite das selbst nicht macht, dann bindet man oft von einem Videodienst zum Beispiel ein kleines Video ein, das lädt 3 Skripte nach und plötzlich hat man dann ganz viele Daten abgesaugt, ohne das jemals gewollt zu haben. Da habe ich jetzt diese Woche eine Auswertung gemacht über alle unsere großen kirchlichen Webseiten, von denen war alle grasgrün nach diesem Werkzeug. Nur einer hat ein paar Sachen eingebunden, die ein bisschen problematisch waren. Das war nicht schlimm, also viel, viel weniger als zum Beispiel große Zeitungen und Zeitschriften im Land das tun, aber für Kirche relativ viel. So, und den habe ich gestern Abend einen kleinen Impuls gegeben und heute Mittag die Nachricht gekriegt, das ist komplett aufgeräumt, es ist sauber.
Wow.
So, und das freut mich einerseits in zwei Punkten. Erstens, wir lernen von draußen von Experten, hier vom Chaos Computer Club, hier gibt es ein Thema. Ich kann bundesweit schnell eine Auswertung erstellen, verbreite an die Führungskräfte in den Kirchen bundesweit einen kurzen Impuls dazu und sage, guck mal, das ist das Thema, so sieht es bei uns aus, 95% sind super, in einem Fall haben wir noch hier ein Thema und bei denen ist es so. Und innerhalb von einem Tag ist das gemacht und aufgeräumt. Und jetzt gehe ich heute Abend ins Wochenende mit dem Gefühl, 100% unserer Seiten sind, was das Thema angeht, grün. Da ist kein Problem. Und dann können wir nicht nur reden, sondern auch handeln, indem wir dann Vorbild sind und datensparsame Webseiten betreiben.
Persönlich gefragt, in welchen Lebensbereichen freust du dich, wenn es mal wieder etwas weniger digital zugeht?
Also, ja, in vielen. Also, ich freue mich wieder, wenn ich in einer schönen alten Kirche ein klassisches Konzert hören kann. Wenn ich zu einem Taizé-Gottesdienst im Kerzenlicht ganz ohne Strom gehen kann. Vielleicht für die Verstärkung noch, aber sonst auch wirklich nicht. wenn ich mit einem guten Freund mal wieder einen ganz langen Spaziergang machen kann. All das fehlt mir schmerzlich und da habe ich auch noch kein digitales Ersatzprodukt gefunden, was das annähernd ersetzen kann. Also da gerade im zwischenmenschlichen Bereich, also ich freue mich, gute Freunde wieder in den Arm zu nehmen und wieder richtig zu drücken. Das ist viel zu kurz gekommen die letzte Zeit und ja, das ist alles nicht digital, aber da freue ich mich drauf.
Du warst ja als Referent bei unserer letzten Jahrestagung, hast da auch manche christliche Werke, die bei Christ Community vertreten sind, kennengelernt. Gibt es irgendwelche konkreten Chancen oder irgendwelche Projekte, die du aus diesen Begegnungen und Erinnerungen hast, wo du gedacht hast, wow, das würde ich mich freuen, wenn davon in 2021 was sichtbar wird?
Das war an ganz vielen Orten. Also das ist ja mehr so die gesamte Sicht, wo ich mich gefreut habe, was für eine positive Stimmung im Raum war, wie viele gute Gespräche waren und an wie vielen Orten eine freudige Bereitschaft ist, digitale Technik zu nutzen, um damit Menschen zu dienen und Menschen weiterzusagen von der frohmachenden Botschaft von der Liebe Gottes. Also das war für mich, was ich erinnert habe, so toll, wie viele Menschen in Christ Community sich dafür einsetzen, wie viel da passiert. Und das habe ich ganz schön mitgenommen, so auf den einzelnen Themen, ja, will ich jetzt nicht einzelne rauspicken, sondern freue mich einfach am Großen und Ganzen.
Ja, das trifft für mich etwas, was mich beeindruckt an dem, was seit dem ersten Lockdown ich als sehr intensiv erlebt habe, dass eine viel intensivere Möglichkeit und auch ein viel intensiverer Wille von Konfessions- und werkübergreifender Zusammenarbeit möglich ist. Das beeindruckt mich und schafft an ganz vielen Stellen auch, ja, sag ich mal, ganz neue ja, Allianzen, nicht, sondern ganz neue so Wertschöpfungsgemeinschaften von digitaler Arbeit. Christian, wir kommen zum Ende. Welchen einen Satz gibst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit für das kommende Jahr rund ums Thema Digitalisierung?
Na, da denke ich an die Jahreslosung und das Thema Barmherzigkeit. Also mir macht teilweise Sorge, wenn ich gucke, wie wir miteinander umgehen. Also auf Social Media, wie Christen da öffentlich miteinander diskutieren und wie teilweise unbarmherzig wir sind, wenn wir dann irgendwie Themen von anderen Menschen angucken. Und das wünsche ich mir, dass wir sind alle Menschen. Wir haben alle endliche Ressourcen. Wir sind alle fehlbar und sündhafte. Und Gott hat viel Geduld mit uns und ich glaube, wir sollten auch viel Geduld mit anderen haben. Und daher, das ist ein Ding, was ich mir vorgenommen, die Jahreslosung ganz neu. Jetzt Barmherzigkeit, so wie Gott mit uns barmherzig ist, sollen wir auch mit anderen barmherzig sein. Und das ist auch, wenn mal irgendwie online ein Satz missdeutig formuliert ist, wo ich mich wahnsinnig aufregen könnte und sage, nee, vielleicht meint das der Mensch gar nicht so. Tief durchatmen, Abstand nehmen und nicht gleich draufhauen. Also, dass wir da einfach mehr Barmherzigkeit mit uns und unseren Mitmenschen in verschiedenen Kontexten haben, gerade auf Social Media, wo oft ein ganz, ganz rauer Ton ist. Und ich würde mich freuen, wenn wir Christen da erkennbar, barmherziger und freundlich miteinander wären als andere Menschen.
Dankeschön. Ein schöner Schlusssatz. Ich danke dir, Christian, für das Gespräch. Ich wünsche dir viel Spannkraft, analoge Genusszeiten und gottesreichen Segen für 2021. Danke, dass du bei uns warst.
Vielen Dank, Simon. Das wünsche ich dir auch.
Danke auch allen Hörern von ChrisComcast. Wir freuen uns, wenn wir euch zur nächsten Ausgabe wiederhören. Und bis dahin grüße ich euch ganz herzlich.